What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Ihr Lieben, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich total, dass wir heute über ein unfassbar wichtiges Thema sprechen. Wir werden nämlich mal den Begriff Social First sezieren, um besser zu verstehen, was genau verbirgt sich eigentlich hinter diesem Buzzword, was mittlerweile so gerne und so viel genutzt wird. Wer ist es eigentlich? Also sind Social First Agenturen die neuen Lead Agenturen oder nicht? Ich bin ganz froh, Luise und Lisa, dass ich mit euch beiden zwei Vertreterinnen, zwei ganz unterschiedliche Agenturtypen hier habe. Einerseits Granny, wirklich, also ich glaube, weiß gar nicht, Social First, aber auf jeden Fall Social.
Auf jeden Fall Deep Down Social.
Deep Down Social.
In erster Linie würde ich sagen Entertainment First, aber Social ist auf jeden Fall extrem wichtig für uns.
Absolut. Und auf der anderen Seite Saatchi und Saatchi, die natürlich eher, ich sag mal, wenn man das heute noch so sagen darf, aus dem Full-Service-Ansatz kommt, die gesamte Palette der Kommunikationsklaviatur betreibt, sich aber natürlich massiv mit dem Gedanken Social First in der Kreation, in der Entstehung von Ideen auseinandersetzt, in der Entwicklung von Kampagnen. Wir sind ja Gott sei Dank alle schon lange raus aus der Phase, hoffentlich, manchmal nicht, wo es heißt, wir haben eine super Idee, die musst du jetzt nur noch auf Social adaptieren. Das ist ja was, glaube ich, was die Idee zutiefst treibt. Insofern freue ich mich, dass wir so die nächste halbe Stunde miteinander darüber diskutieren werden. Lasst uns doch vielleicht mal damit starten, was genau ist Social First für euch? Also einfach so der Versuch einer Definition, die jetzt nicht schulbuchmäßig sein muss, aber einfach so aus eurem Gefühl heraus.
Soll ich anfangen?
Gerne.
Sehr gerne. Für mich ist Social First in erster Linie eine Idee, die sozusagen aus einem Social Insight kommt. Also das heißt, ich habe eben irgendwas gesehen. Ich weiß, es gibt einen Trend, es gibt ein Thema, was gerade diskutiert wird und schnappe mir das sozusagen als Insight. Habe dann gleichwohl, das ist der Vorteil, glaube ich, daran eben den entsprechenden Proofpoint direkt. Also ich weiß, es hat eine Relevanz. Ne? Und wenn ich das dann einmal habe, dann bedeutet Social First für mich eben auch, dass es Social First umgesetzt ist. Also genau das, was du eben gesagt hast, dass wir uns davon abkehren zu sagen, hey, es gibt ein TVC und hier hast du nochmal drei Abformate und weil wir cool sind, haben wir auch dir nochmal vertical schnell was mitgemacht, kannst du mal bitte posten, sondern es muss schon dann eben für jeden Kanal entsprechend adäquat produziert sein, den Content für alle deine Zielgruppen und das wäre für mich ein Social First Gedanke, aus dem natürlich auch eine Kampagne entstehen kann mit anderen Disziplinen, ne? Schließt sich gar nicht aus.
Was würdest du sagen?
Also ich glaube, ich bin nah dran, aber ich hätte, wäre gekommen wirklich aus den Kanälen. Also ich hätte gesagt, dass für mich Social First, wenn wir an sowas rangehen, quasi sofort in diesen Kanälen denken und eben nicht mit dem großen TVC kommen und dann eben überlegen, wie ich die verschiedenen Zielgruppen über die verschiedenen Social Media Kanäle adressieren kann. Ich finde es aber spannend auch zu sagen, das ist eine Social Idee, die aus dem Social rauskommt. Das finde ich auch nochmal gut. Ich wäre jetzt klassisch bei Kanal gewesen und hätte halt gesagt, es ist einer der Kanäle. Und in dem Fall, wenn der Kunde zum Beispiel sagen würde, wir sind Social First unterwegs, ist es klar, das ist eine Priorität und das müssen wir als erstes bedienen. Und dann eben vielleicht hinten raus eher nochmal andere Kanäle on top.
Wie nehmt ihr das wahr jeweils so bei euren Kunden im Agenturportfolio? Also ist es eher so, ich sag mal, projekthalber ein Social-First-Ansatz, der verfolgt wird? Oder ist es tatsächlich schon im Marketing der Unternehmen, ich sag mal, so weit getrieben, dass es wirklich eine Social-First-getriebene Marketing-Kultur, Marketing-Strategie gibt?
Ich würde sagen, vielleicht nicht Social-First, aber viele Kunden probieren, in Digital-First zu gehen, was ja dann noch mal ein bisschen weiter gefasst ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an den LAH denken, der anfängt zu sagen, wir schaffen Prospekte ab und wir gehen auf eine eigene App und da gibt es tagesaktuell Updates. Das heißt, das haben wir schon, dass wir merken, Kunden versuchen ganzheitlicher eben nochmal anders zu denken als früher in verschiedenen Formaten. Ich glaube aber, dass wir, dadurch, dass wir eine klassische Agentur, Full-Service-Agentur sind, natürlich jetzt nicht den Kunden haben, der klassischerweise zu uns kommt und sagt, ich will einen reinen Social-Gedanken, da habe ich die gerufen woanders an als bei uns.
Vielleicht bei uns, ehrlich gesagt. Also ich würde sagen, da habt ihr euch einen Kuchen dafür geteilt. Nein, ich würde auch sagen, da ist genug für alle da an der Stelle. Ich glaube also bei uns im KundInnenportfolio ist es tatsächlich so, dass einfach also alle eine Riesenchance einfach im Social-Bereich sehen. Und aber glaube ich halt auch die Partnerschaftlichkeit dann einfach fantastisch funktioniert. Weil wie gesagt, auch wenn ich irgendwie von einem Social-Insight komme, kann ich ja am Ende kann ich damit vielleicht trotzdem geileres Out of Home machen, ne? Als hätte ich irgendwie nochmal ein halbes Jahr Research oder so gemacht, weil ich weiß schon, es hat eine Relevanz, ne? Ich weiß schon, ich kann eine Verbindung herstellen und daraus kann sich dann super vieles entwickeln und das ist auf jeden Fall was, was ich sehr, sehr viel bemerke.
Ich habe letztens eine Out of Home Kampagne gesehen von Aldi und da war der Lauch abgebildet und der Lauch war ja tatsächlich eine ursprüngliche Social-Idee, die es dann auf ein Out-of-Home-Plakat geschafft hat.
Genau.
Was ich tatsächlich einen coolen Case fand, weil das sieht man noch relativ selten, dass Ideen, die in Social gut gelaufen sind, dann plötzlich auf den eher klassischen Medien stattfinden und tatsächlich noch nicht mal Digital Out-of-Home, sondern einfach Out-of-Home.
Ja. Ganz genau. Out-of-Home ist halt, glaube ich, wirklich stationary. Also da gab es wirklich irgendwie so Codewörter im Markt oder sowas. Und das wurde ja da auch ganz krass aktiviert. Also ich glaube, die hat es geschafft und würde ich auch sagen, best practice.
Absolut. Ab. Jetzt hast du gesagt, Luise, bei euch ist es schon sehr social first Mindset, Kundenportfolio, Agenturstruktur wahrscheinlich. Und Luise, bei euch, Saatchi, ne, im Sinne von Full Service, ist es eben ein Gewerk, ein Craft neben vielen anderen, die es gibt. Merkst du, dass es, weil das ist ja auch in deiner Rolle als COO, also dass es schwieriger geworden ist, diese Prozesse effizient und effektiv zu steuern? Also wann holt man wen eigentlich an den Tisch? Also und dann, ich kenne das, ne? Also auch aus Gesprächen, aus Erfahrung, dieses Mensch, da hättet ihr auch die Social-KollegInnen viel früher irgendwie mit beteiligen sollen und so. Es ist nicht nur eine Adaption, das wiederum frustriert die. Habt ihr den Heiligen Gral gefunden? Seid ihr noch auf der Suche? Wie habt ihr es für euch zumindest mal in so einem Zwischenstadium auch gelöst?
Also wir haben natürlich das große Glück, mit Saatchi & Saatchi Teil der Publicis Group zu sein. Das heißt, ich habe natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel zum Thema Influencer mit der MSL zu arbeiten, im Bereich Digital mit der Digitas, im Bereich Brand mit der Meta und so weiter. Das bedeutet, ich gucke natürlich erstmal, werden Dinge von unseren Kunden erwartet, die wir klassisch bei Saatchi nicht können, die wir können. Und dann darüber hinaus würden wir immer kooperieren. Also wenn wir einen Pitch auf dem Tisch haben, wo wir das Gefühl haben, oh, das ist jetzt etwas, das können wir nicht alleine, dann prüfen wir eben, wer ist der richtige Partner und gehen auch gemeinsam dann in solche Pitch-Situationen. Aber das ist was, was vielleicht auch jetzt gar nicht nur aus meiner Rolle, sondern stärker bei uns aus dem gesamten Leadership kommt. Man kann irgendwann auch nicht mehr sagen, wir machen Social nicht. Und man kann auch nicht immer sagen, das ist nur ein Gewerk. Für mich muss jeder Kreative und auch jeder Stratege und jeder Berater in Social denken können. Und insofern ist das natürlich wichtig, weil es muss ein integraler Teil sein, dass wir das mehr und mehr noch eben auch bei uns integrieren, damit es nicht so ist, dass wir jedes Mal einen Partner brauchen, außer dann vielleicht für Sachen, wo wir sagen, okay, das ist jetzt vielleicht eine ganz besondere Anfrage, aber dass so dieses klassische Grundrauschen, sage ich mal, was der Kunde sich im Social auch wünscht, auch aus einer Hand dann angeboten werden kann.
Luise, wie ist das bei euch? Also wie seid ihr bei Granny aufgestellt?
Im Bereich Social meinst du?
Ja, genau. Also wenn ihr Social First seid,
Und
das muss ja dann nicht nur im Bereich Social sein, aber
wir haben,
dass es den Bereich gibt, obwohl alles Social
tatsächlich
First ist.
Tatsächlich haben wir ein relativ spezielles Profil, was wir Social Creative nennen bei uns. Und das ist tatsächlich eben auch so angelegt, dass die KollegInnen entweder halt einen Schwerpunkt natürlich im Art/Design oder eben halt Textkonzept haben, aber einen extrem starken Social Focus. Das heißt, in der Regel sind die eben in der Lage, einen kompletten Production Cycle im Zweifel auch alleine zu übernehmen. Also das heißt, da sitzt dann nicht jemand und textet nochmal eine Line extra oder so, sondern Social Creatives sind eben wirklich in der Lage, quasi mit StrategInnen gemeinsam irgendwie was zu entwickeln, alles selber zu schreiben, alles selber zu konzeptionieren und im Zweifel auch zu produzieren tatsächlich, weil bei uns muss es schnell gehen. Ne? Und dann hast du vielleicht das TikTok mal lieber selber gecuttet, damit es dann eben auch entsprechend an dem Tag irgendwie live gehen kann, weil sonst bist du im Zweifel auch ein bisschen spät.
Das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Thema. Ne? Gerade beim Social First, wenn man überlegt, wie lange Kampagnen in, ich sag mal, den etablierteren Agenturen auch manchmal brauchen, vom Briefing sozusagen bis zum Go Live. Da ist ja jeder Demur, Bread, Moment, whatever, so, also schon Monate her. Ja, also der ist ja manchmal schon nach 1,5 Wochen ehrlicherweise wieder aus den Medien raus. Wie schafft ihr das auch in Zusammenarbeit mit dem Kunden, diese Geschwindigkeit herzustellen?
Also ich glaube, es braucht eine ganz starke Partnerschaftlichkeit und auch ein extrem starkes Vertrauen tatsächlich. Also wir haben auch KundInnen, mit denen wir Inhalte gar nicht zwingend abstimmen. Ne? Also die gehen einfach live. Das Schlimmste, was passieren kann, ist eine Takedown-Note. Irgendwie so, hey, funktioniert bitte nicht. Passiert unglaublich selten. Also vielleicht einmal im Jahr oder so. Und ich glaube, wenn man sich das einmal erarbeitet hat, dann geht das relativ gut, weil man braucht natürlich auch das Commitment von KundInnenseite. Ne? Also wenn quasi Trends oder das Aufspringen auf Trends oder das irgendwie erlebbar machen von Trends über eine Brand, wenn das quasi ein Teil von deiner Strategie ist, wenn das eines deiner Instrumente ist, dann musst du dich auch committen, schnell zu sein. Also dann können wir tatsächlich auch nicht sagen, okay, rapid response, aber make it in 2 Wochen, liebe Grüße, nochmal durch 7 Level durchspielen, ob es da jetzt wirklich eine Freigabe gibt. Das funktioniert einfach nicht. Darüber muss man sich ehrlich unterhalten.
Ja. Und sag mal, wie ist euer Geschäftsmodell? Also gerade wenn man sagt, wir haben das Vertrauen von den KundInnen, wir müssen viele Dinge gar nicht abstimmen, sonst würde es nicht funktionieren. Ist es dann so, dass ihr Packages verkauft zu einem Festpreis, dass ihr Teams in einer gewissen Teamgröße verkauft oder möglicherweise sogar auf Retainer-Basis arbeitet?
Wir arbeiten sehr, sehr viel auf Retainer-Basis. Also wir machen natürlich auch...
Ach, ihr habt die.
Sorry nochmal. Tatsächlich super viel auf Retainer-Basis, also dass wir eben auch sagen, da wird eben ein Core-Team vorgehalten. Ne? Bei Bedarf holen wir noch andere ExpertInnen dann entsprechend dazu und wir haben in der Regel so eine definierte Cadence, ne? Was ungefähr live gehen soll, aber es ist tatsächlich auch ein Stück weit fluide. Ne? Ihr wisst, wie es ist, es passiert irgendwas, man will was dazu machen und dann nutzt man jetzt nicht die Zeit oder macht sich auf dem Enge wieder ineffizient, dass man jetzt nochmal diskutiert, so wollen wir jetzt nochmal über x Euro reden. Das ist dann tatsächlich nicht der Fall, wenn es dann eben einmal schon diese Basis gibt.
Und sprecht ihr über Anzahl von Assets pro Monat oder sprecht ihr über KPIs und ein gemeinsames Commitment der Zielerreichung, wie auch immer ihr da hinkommt im Rahmen des Retainers?
Tatsächlich super unterschiedlich. Also tatsächlich ist super unterschiedlich, dass wir eben, es gibt Retainer-Basen, wo wir einfach eine feste Cadence haben, dass wir sagen, auf dem und dem Channel geht in einer Woche oder in einem Monat gehen x Sachen live. Mhm. Aber tatsächlich auch hier müssen wir immer ein bisschen shiften, weil es gibt halt auch die Sachen, zum Beispiel Community Management, das kann auch mal wahnsinnig intens werden. Ne? Und dann sind dann eben viele, viele Stunden dort aufgebraucht. Man sieht aber auch auf der anderen Seite, hey, wir haben die Zahlen erreicht. Und deswegen ist es super wichtig, dann einfach irgendwie im Kontakt zu bleiben, nicht zu sagen, hey, Rechnung geht raus, liebe Grüße, sondern dass man einfach regelmäßig miteinander spricht. Aber das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Magic an dem Retainer-Modell, dass man eigentlich mindestens, ich glaube, wir haben das nicht niedrig frequenter, einmal im Monat gemeinsam da sitzt und sagt, hey, was hat es denn eigentlich gebracht? Und das ist ja auch ein Vorteil irgendwie von Social, dass wir halt sagen können, so okay, das ist tatsächlich das, was wir erreicht haben. Wir haben eigentlich ganz echt tiefe Daten, auf die wir gucken können. Wir können halt auch auf ein Sentiment und so weiter gucken, was so halt bei einem Out of Home, ne, wird es schwierig und was eigentlich ein Kontakt, da geht es schon ein bisschen tiefer. Ja.
Absolut. Es ist ja so, ne, wenn man, also Stichwort Retainer und wie ist sozusagen die Logik dahinter? Dann, Lisa, du wirst das kennen, ne? So diese Traurigkeit, die einen erfasst, wenn man so ewig lange, meterlange Excel-Sheets ausfüllen muss, wo man dann gefragt wird, was kostet ein Instagram-Post, was kostet eine Story, was kostet ein YouTube-Short bei euch, wo man schon denkt, von bis, erstens. Und zweitens, lass uns bitte nicht in dieser Art und Weise zusammen denken, zusammen arbeiten, weil es eigentlich schon ein völlig krankes Bild der Zusammenarbeit zeigt, wo man Stückware produziert, die eigentlich der Kreativität und der Unterschiedlichkeit der Ideen nicht gerecht wird. Das ist auch immer wieder der Moment, wo ich mir große Sorgen um die Wirtschaftlichkeit letztlich dessen mache, was wir auch tun, das, was sozusagen unser Werk dann auch ist. Wie siehst du das? Also Stichwort Social First, sagen wir jetzt mal einfach Social Media, gerade im Bereich der kreativen Asset-Produktion. Kann das wirtschaftlich sein? Also zumindest für eine Agentur, für einen Agenturkontext, in dem wir auch kommen.
Also für uns ist das auf jeden Fall schwierig, dass das wirtschaftlich ist, weil es ist eben, wie wir gerade gehört haben, man muss eigentlich ein Team vorhalten. Man braucht eigentlich den Retainer. Viele Kunden lassen sich auf diesen Retainer nicht mehr ein. Die Einzelpreise sind so klein oder der Kunde hätte sie gerne so klein, dass es dann schwierig ist, dafür ein Team vorzuhalten. Und wir wissen auch, die Branche, die Leute entwickeln sich, die Gehälter steigen eher, als dass sie sinken. Das heißt, grundsätzlich ist das ein Konstrukt, was für uns sehr, sehr schwierig ist. Das geht eigentlich dann auch wieder nur, wenn es Teil eines größten Retainers ist, wo man sagt, insgesamt ist das dann eine Mischkalkulation, worüber man es abdecken kann. Aber reines Social ist natürlich schon gerade mit der teilweise der Schlagzahl, wenn man dann eben noch auch ad hoc auf was reagieren will, wenn man sagt, hey, das passt zu uns, das ist irgendwie aktuellen Trend, den wollen wir auch noch mitnehmen. Wenn ich dann bei jedem Thema wieder zurück zum Kunden gehen muss und sagen muss, hier würden aber 3 Assets on top anfallen, das kostet aber, verliere ich die Geschwindigkeit, verliere ich das Momentum und ich bin dann eigentlich wieder an dem Punkt, dass es nicht gut funktioniert.
Ja, und dir bröselt die Profitabilität, weil du allein schon diese Art von Abstimmung ständig suchen musst, die dir auch keine Zeit. Und ich glaube, es gibt auch viel mehr Frustmomente als früher, weil man über 300 Euro diskutiert.
Ja,
total. Und das macht mich irgendwie traurig.
Mhm. Also. Das ist auch traurig und ich habe das Gefühl, dass wir gerade dabei sind mit Kunden, mit denen wir schon lange vertrauensvolle Verbindung haben, doch wieder in die Retainer-Diskussion zu gehen. Einfach, um ihm auch zu erklären, was der Vorteil für ihn auch ist, wenn es einen Retainer gibt. Es ist ja nicht nur ein Vorteil für uns, es ist eben auch von den Kunden ein Vorteil. Und auf der anderen Seite, wir haben jetzt ein paar Mal Proposal gehabt, wo der Kunde beides wollte. Er wollte auf der einen Seite wirklich jedes einzelne Asset genau kalkuliert haben, wollte dann aber auch sehen, wie ich quasi einen Durchschnittspreis über das Team lege und wollte dann unterm Strich sehen, dass das beides eigentlich eins ist. Wo ich gesagt habe, jetzt wird es aber kompliziert, weil und vor allem, was ich glaube, eine Sache ist, die der Kunde überhaupt nicht berücksichtigt und wo wir als Agenturen, ich komme jetzt auch aus der Beratung, bin jetzt erst seit fast 3 Jahren in der Agenturwelt, noch besser werden dürfen, ist dann dahinter zu definieren, was denn in diesen Assets drin ist. Also ich kenne das, da wird ins Kleinste, da ist dann ein Dokument, hat 3 Seiten in einer Sprache. Ach, du möchtest 4 Seiten, kostet extra. Was wir überhaupt nicht machen, ist Change Request stellen und dem Kunden zu sagen, ach so, wenn du das Asset schon so klitzeklein kalkulierst, dann ist auch ein Müh von diesem klitzekleinen Asset, kostet leider extra. Und ich glaube, da merkt der Kunde dann, dass es einfach für ihn auch keinen Spaß. Und dann sind wir wieder in der Retainer-Diskussion und auf der anderen Seite einer Diskussion, wo man ihm zeigt, wie die Wertigkeit eigentlich doch dieses einzelnen Assets ist und warum es eben wichtig ist, es nicht ganz so klein zu schneiden.
Mhm. Absolut. Wertigkeit, glaube ich, ist das, worauf es ankommt am Ende. Weil in dem Moment, wo ich mich halt vor allem bei Social verkämpfe, wegen 3,50 Euro, zeigt es halt am Ende so, okay, ist es uns jetzt wichtig? Also haben wir erkannt den Impact? Also haben wir alle nochmal die Zahlen gelesen und haben nochmal gesehen, so dass irgendwie Social First Brands halt, keine Ahnung, 8-mal more likely irgendwie halt ihre Umsatzzahlen schaffen? Sind wir uns dessen bewusst? Oder haben wir jetzt nur mal kurz gesagt, so, ach ja, nee, Social eigentlich schon cool? Weil am Ende ist es ein komplett, also es ist ja nicht einfach nur ein anderer Channel, ne? Also es kann man nicht einfach mitmachen, weil du komplett, also du bist ja die ganze Zeit im Dialog und dafür brauchst du ein Team. Ja. Also egal, wie viele Assets auch immer du machst oder was auch immer, du brauchst ja jemanden, der halt auch einfach die ganze Zeit auf den Channels unterwegs ist, der checkt, okay, was sind da die Diskussionen, die sich dort reinbringt und entsprechend das dann wieder quasi in die Content-Produktion mit einbringt.
Ich glaube, das ist auch was Wichtiges, was du gerade nochmal gesagt hast, dieses, es geht ja nicht um die einzelne Plattform, ne, oder die Frage, was macht man jetzt hier, sondern Social First ist aus meiner Sicht zutiefst der Ausdruck einer Geisteshaltung bei der Entwicklung von Kreativität und letztlich auch eine eigene Überzeugung, dass es eine Dialogfähigkeit braucht, dass es darum geht, vielleicht auch Stichwort Content Creator Dinge gemeinsam zu machen und nicht fertige Ideen zu Konzepten, wie das eben eigentlich immer zutiefst in der DNA von Agenturen lag, und dann zu sagen, jetzt brauchen wir noch einen Creator mit einer passenden Reichweite in der richtigen Community, damit das Value-Driven sozusagen auch noch an der richtigen Stelle ankommt, letztlich auch mit ganz viel Glaubwürdigkeit. Ne? Irgendwie Credibility ist ja jetzt sozusagen das Lieblings-Buzzword der Branche. Aber ich glaube, das ist letztlich das. Also ich weiß gar nicht, ist es vielleicht Culture First, ohne jetzt zu sagen, deswegen müssen jetzt alle Cultural Marketing Agencies First sein, sondern einfach nur das Selbstverständnis von uns als Agenturen, die schon immer ja sich mit Zeitgeist und Co. auseinandergesetzt haben, zu sagen, okay, darum geht es. Und auf der einen Plattform funktionieren die Spielregeln eben so, auf der anderen funktionieren sie anders. Aber wir kommen eigentlich immer von dem, was resoniert und weniger von dem, was wir als Brand erzählen.
Ganz genau.
Ja. Und das finde ich eben ganz interessant. Und dann ist auch gar nicht so sehr die Frage, das war ja so ein bisschen die stichelige Eingangsfrage des Panels, auf dem ihr vorhin sagt, ne, ist Social First die neue Art der Lead-Agentur? Sagt mal, ist sie das?
Gibt es überhaupt noch eine neue Art der Lead-Agentur? Wie oft machen wir das noch, ehrlich gesagt? Also wir bauen ja auch, glaube ich, ein Agency-Model halt nicht im luftleeren Raum. Es kommt immer drauf an, ne? Was irgendwie KundInnen auch wollen. Ich glaube, wenn jemand in einem Agency-Pool X irgendwie den Lead übernimmt, der Job wird auf jeden Fall immer härter, weil du hast 10.000 Disziplinen. Du sagst es, ihr schnappt euch das bei euch aus dem Netzwerk. Wir arbeiten mit anderen Agenturen irgendwie entsprechend zusammen.
am Ende geht es darum, irgendwie, dass man sein Ego zu Hause lässt. Und wer sich irgendwie für einen Schlausten im Raum hält,
ist schwierig.
Schwierig an der Stelle. Aber natürlich auch, wer übernimmt eine Verantwortung, ne? Wer hat ein Commitment? Und ich persönlich glaube nicht an diese One-Stop-Shop. Einer kann alles perfekt. Bei uns bekommt ihr alles fantastisch. Ich glaube an eine Diversifizierung irgendwie von Expertisen. Also davon bin ich total überzeugt. Aber ob die am Ende vielleicht sogar ein Lead brauchen, ob die eine Lead Agency brauchen, ob das jemand auf Brandseite ist. Ich meine, brauchen uns auch nichts vorzumachen. Da sitzen auch schlaue Leute, die im Zweifel auch diesen Agency-Pool in irgendeiner Art und Weise steuern können.
Absolut. Ich glaube auch, dass es in erster Linie sollte idealerweise das Selbstverständnis der Marketingverantwortlichen sein, dass sie im Lead sind, weil am Ende formulieren sie die Ziele und sie werden auch an diesen Zielen gemessen. Und es ist ja eigentlich ein Gesetz der Notwendigkeit, dass sie transparent zeigen, was sind die Ziele und dann überlegen, was ist ein Agenturmodell, mit dem ich die erreichen kann. Das ist aus meiner Sicht wirklich zutiefst die Aufgabe von Kunden. Und dann zu überlegen, wer nimmt welche Rolle ein. Das ist ja wie in einem funktionierenden Team. Da geht es dann auch nicht um Titel, um Positionsbezeichnungen. Ja. Damit sind wir ja sowieso leider sehr inflationär unterwegs. Sondern es geht um die Rolle. Ja, und wenn ich die dann habe, dann kann ich sagen, du hast bitte einen Blick auf das Thema Marke. Passt das zu uns? Ist das holistisch gedacht? Ja. Irgendwie können wir das langfristig bedienen als Kommunikationsplattform. Ihr bitte eher die Social-Themen und, und. Aber dann gibt es auch weniger Beef. Also ich habe ganz oft das Gefühl, wenn solche Agenturmodelle, die eben aus Agenturen, die nicht nur aus einem Netzwerk sind, sondern eben ganz divers auch aus unterschiedlichen Backgrounds kommen, sie dann nicht klappen, wenn nicht transparent und fair auch so ein Stück weit die Rolle definiert ist und ja auch die Budgets zu sehr shiften.
Ja,
also wenn die ganze Zeit so, theoretisch haben wir eine Million, wer sie kriegt,
ja, das ist auch eine Commitment-Frage.
Das ist irgendwie schwierig, finde ich, weil dann hast du nur Hauen und Stechen und dann ist es nie im Sinne der Marke und des Ergebnisses, sondern immer im Sinne der eigenen P&L. Weil man ja alles klar, das ist das variabel, was hier gerade abgeht, da mal los.
Du hast ja auch gar keine Sicherheit, ne? Weil eigentlich so, wie du das Setup jetzt beschreibst, ne? Also jemand auf KundInnenseite sitzt irgendwie am Tisch und man hat einen BeraterInnenstab, ne? Also welche Expertisen du auch immer brauchst, irgendwie, du scharst sie alle um dich an einen Tisch und eigentlich willst du ja auch bestmöglich beraten werden und vielleicht möchtest du ja auch, dass dich mal jemand challenged, weil du willst auch vorankommen, du willst auch deine Ziele erreichen, aber ganz ehrlich, wenn du dich nicht committest, also wenn sich alle Agencies irgendwie um Budget X irgendwie nochmal hauen müssen, und geht es hier eigentlich im nächsten Quartal noch weiter und was ist eigentlich der Vibe, dann glaube ich, dass die Chance, dass dort wirklich jemand sitzt, der zu dir sagt, hey, lass uns das gerne mal anders machen, wir haben uns das überlegt, wir glauben nicht daran, dass es der beste Weg ist. Ich glaube, das geht wahnsinnig nach unten.
Ja. Was ist denn eure Erfahrung so von funktionierenden Agenturmodellen? Also muss ja nie alles immer super sein, dass ihr sagt, Mensch, das sind Learnings, da sind wir entweder im Publicis Network selber oder eben auch in Konstellation mit anderen Agenturen in einem Interplay und das sind ganz konkrete Quick Wins, Learnings. So geht Kollaboration in gut. Habt ihr was ihr teilen mögt?
Also ich glaube, erstmal natürlich, wir brauchen die verschiedenen Parteien am Tisch. Ich glaube, es hilft schon, wenn es nicht zu viele sind. Es gibt ja auch ein paar Kunden, wo man das Gefühl hat, die arbeiten mit, weiß ich nicht, 30, 40. Für jedes Thema wird eine neue
100.000 Euro und 10 Agenturen.
Ja, genau. Und also,
what could possibly go wrong?
Genau. Und also da glaube ich, das ist einfach dann auch, der Fehler liegt meiner Meinung nach leider auf Kundenseite, weil sie eine Splittung vorgenommen haben, die einfach zu weit ist. Also ich glaube, je kleiner und je klarer die Positionen sind, wer ist für was da und wie zahlen wir gemeinsam alle auf die Big Idea oder die Plattformidee, die eben über alles drüber, über allem drüber steht, ein, desto besser. Was ein Fall ist, bei dem ich sagen würde, bei dem es sehr gut läuft, wäre für mich Rewe. Warum? Weil wir mit Rewe sehr, sehr partnerschaftlich arbeiten. Das heißt, man kennt das ja noch, so diese Phasen, wo der Kunde sich was ausgedacht hat und dann wird das Briefing einfach über den Zaun gekippt und dann muss der Kreative versuchen oder der Stratege erstmal zu verstehen, was das überhaupt sein soll und es dann übersetzen für die Kreation. Das passiert in der Form nicht mehr, sondern es gibt einen Creative Hub, in dem wir gemeinsam quasi sogar Briefings erarbeiten. Das heißt, Themen identifizieren entlang der Roadmap, entlang der Themen, die Rewe hat und dann gemeinsam sagen, welches Thema ist denn das nächste und daraus werden Briefings. Das heißt, dieser komische Anruf, Wir haben uns da mal was überlegt und ihr müsst das jetzt einfach machen, wo man das Gefühl hat, man ist wirklich auch irgendwie dieser kleine Dienstleister. Das passiert nicht mehr, sondern es ist ein partnerschaftliches Miteinander. Und ich glaube, dann ist es, wenn das die Art der Kundenbeziehung ist, dann ist es auch völlig okay, wenn noch drei andere Agenturen am Tisch sitzen und jeder genau weiß und ab Minute eins dabei ist, worum geht es, was machen wir hier und eben nicht so mit diesem, ja, mit dieser Attitude, die es damals teilweise in der Vergangenheit vielleicht gab. Also ich glaube, da geht es weniger um wie viele Agenturen und mehr um das generelle Collaboration-Setup mit dem Kunden.
Glaube ich auch. Also dem würde ich unbedingt beipflichten. Ich glaube, wo es wirklich am besten funktioniert, ist, wenn es partnerschaftlich ist, wenn wir transparent miteinander umgehen, einfach auch Sachen besprechen. Also auch in Zusammenarbeit mit anderen kleineren Agenturen oder so, wenn wir eben wirklich sagen, hey, wir treffen uns alle am Anfang, wir machen das einmal klar. Ne? Wir haben jetzt schon ganz viel über Rollen beispielsweise gesprochen, haben gesagt, dafür zeichnet ihr verantwortlich, darum kümmern wir uns, dann schiebt ihr es rüber und so weiter. Das ist, glaube ich, das, was am besten funktioniert. Ja. Weil ich glaube, das ist ja nicht nur was, was irgendwie Agenturen für sich gepachtet haben. Also ich glaube, das ist irgendwie gesamtgesellschaftlich einfach ein Thema. Autoritäre Führung soll auch nicht mehr so geil funktionieren, wie ich kürzlich hörte.
Ja, stimmt. War mal irgendjemand, der im Hauptetat noch.
Es war da eigentlich los. Deswegen glaube ich, dass das einfach irgendwie das Thema der Stunde ist, sich ordentlich zusammen an den Tisch zu setzen und halt auch zu sagen, wir agieren, also die Empathie, die wir eben auch für unsere KundInnen haben, für die entsprechenden Zielgruppensegmente, die wir erreichen wollen, die haben wir auch untereinander. Also wir hören einfach einander zu und wir sind aber auch so flexibel, dass wir immer wieder iterieren können. Es ist auch okay, wenn wir einen Fehler machen. Und manchmal fühlt sich irgendwie eine Disziplin, eine Agentur, ein Netzwerkpartner einfach irgendwie mal in einem Projekt, die sind dann einfach sauer, die sind genervt, die sind frustriert, was auch immer. Unterhalten wir uns drüber und beim nächsten Mal versuchen wir einfach es besser zu machen.
Ja. Es ist ja auch die Frage, kann der Lead nicht einfach auch variieren?
Ja.
Je nachdem, bei welcher Fragestellung, welche Kompetenz auch ein Stück weit eben im Fokus im Lead steht. Und das ist ja letztlich auch wie in gut funktionierenden Teams, wo man sagt, es leitet nicht jeder das Projekt, der sozusagen den höchsten Titel hat, sondern der die größte Kompetenz in dem Thema hat. Und ich glaube, organisationstheoretisch können wir uns eine Menge davon abgucken, auch für die Kollaboration innerhalb von Agenturmodellen an der Stelle.
Eine unserer Cultural Values tatsächlich.
Ja, wirklich.
Ja. We lead by knowledge. Ja, und das ist tatsächlich auch das, was am Ende gewinnt bei uns. Ja.
Du hast gerade das gesagt, was der Gedanke kam mir auch, dass ich glaube, mit Lead glauben wir immer noch, man sitzt bei jedem Thema mit am Tisch und man hat im Zweifel, klar, die finale Verantwortung liegt beim Kunden, aber man hat im Zweifel auch die Möglichkeit, da vielleicht so ein bisschen mitzusteuern.
Ja, und man kriegt das Größte vom Kuchen.
Und das Größte vom Kuchen. So, de facto sind die Kuchen alle kleiner. Dann geht ein großes Stück von diesem Kuchen sowieso in Social. Also deswegen weiß ich, glaube ich auch, dieses ganze Thema Lead-Agentur ist was, was man vielleicht nochmal ein bisschen überdenken muss. Und natürlich ist es so, wenn wir eine Pitch-Anfrage kriegen und dann steht da oben Lead-Agentur drauf, dann denke ich erstmal, oh, da geht es um was Großes, großer Change, könnte spannend sein. Aber da muss man halt viel tiefer einsteigen, um zu verstehen, ist das wirklich spannend und welcher Teil vom Kuchen liegt jetzt eigentlich bei wem? Also vielleicht ist das auch ein Begriff, der vielleicht nochmal überdacht werden muss oder neu interpretiert werden darf jetzt.
Ja, ich glaube, es ist ein Stück weit noch die alte Formulierung, alles, was so latent mit Markenstrategie und Kreation und Kampagne zu tun haben, ist irgendwie Lead. Und die anderen sind ja Media- oder Spezialagenturen und jetzt dann gerne mal, wir suchen eine Social-Media-Agentur.
Ja.
Ne? Aber das in der Tat, also schreib einfach drauf, was es ist, was du brauchst und wie das Modell aussieht. Spannend wäre ja auch eigentlich, wenn in Pitch-Briefings stehen würde, wir haben folgendes Agenturmodell, wir suchen diesen Baustein.
Ja.
So funktionieren wir, das ist uns wichtig, dass das Interplay, das wird ja eigentlich überhaupt nicht abgefragt. Also die Kollaborationsfähigkeit, jeder von uns behauptet das in jedem Pitch. Alle sind mega klippo mit allen, das ist überhaupt kein Problem. Aber wir wissen ja ganz selten, wie es überhaupt ist. Und dann kann man auch nicht beurteilen, das ist ja eine beidseitiges Chemistry. Man kann ja nicht beurteilen, ist das was für uns? Haben wir da Bock drauf? Müssen wir an jeden Kuchen pitchen? Wie ist das nachher in der Realität? Und gerade Lead-Agentur, ne, wo Budgets, muss man jetzt ehrlich sagen, ne, auch nicht mehr sind als einfach lose Höhen in einem Rahmenvertrag, der zero Commitment hat, ist ja eh so ein bisschen die Frage, okay, für was jetzt der Lead eigentlich? Ja. Deswegen ja, vielleicht sind es tatsächlich perspektivisch wechselnde Hüte oder es ist einfach das Agenturmodell, was ein Lead ist.
Oder nochmal einen Schritt zurück. Also was ist denn mit, wir setzen uns an den Tisch Und wir gehen von einem Bedürfnis aus, was irgendwie KundInnen haben. Und du lädst dir eben entsprechende Agency-PartnerInnen ein und dann bauen wir das gemeinsam, weil wir einfach einander zuhören, weil wir ein ehrliches Gefühl dafür haben, okay, wo kann ich denn jetzt hier irgendwie ein Value machen, wo vielleicht nicht, wo hat ein anderer Partner irgendwie an der Stelle vielleicht einfach mehr Knowledge oder mehr Erfahrung, was auch immer. Und wir bauen es gemeinsam an der
Stelle. Das hat natürlich viel mit ehrlich machen zu tun.
Und auch hi.
Letztlich
Verletzlichkeit.
Ja, und der wirtschaftliche Druck.
Absolut.
Also wenn du so eine Chance hast und sagst, ich kann ein Budget holen, dann werden die Leute trotzdem größtenteils, sie sind nicht altruistisch. Auch wenn wir das alle immer gerne wären mit Blick auf den Business Impact für den Kunden, wir müssen halt auch unsere Rechnungen bezahlen. Ne? Und ich glaube, das ist irgendwie so ein totales Dilemma, dem wir da an der Stelle begegnen. Ne? Das wird uns immer wieder passieren. Aber ich finde zwar wahnsinnig viele gute Ansätze für die Frage. Also witzigerweise sind wir von Social First zu, was ist denn eigentlich eine Lead-Agentur, baue ich das noch gekommen? Und ich glaube, das ist die bessere Frage und vielleicht auch zurückgespielt an die Marketingverantwortlichen. Überlegt euch doch mal, welche Art von Agenturmodell ihr wollt. Das wäre mal interessant. Du würdest Pitch-Beratung beauftragen, ein Agenturmodell zu bauen und nicht zu pitchen.
Ja.
Also auch vielleicht, aber eher zu überlegen, was ist ein Modell, was zutiefst zu euch, zu den Bedürfnissen passt.
Ganz genau.
Und dann die Partner zu nehmen, die da sind.
Ja.
Und sie in ihre jeweiligen Rollen zu teilen. Oder dann vielleicht, wenn man eine Lücke identifiziert oder so, was Neues hinzuzufügen.
Ich glaube,
sowas wäre wirklich schlau. Also eher einen Consulting-Ansatz dazu nutzen. Ihr Lieben, das hat Spaß gemacht. Ich wünsche mir jede Menge Social First ohne ermüdende Excel-Tabellen, Setups, wirtschaftlich funktionieren. In der großen Hoffnung, dass uns die Entwicklung in KI da nicht einen Strich, zumindest in dem Bereich der Content-Production, durch die Rechnung macht. Ich ahne das ein bisschen. Also ich glaube, spätestens in 2 Jahren machen wir uns auch nochmal ganz andere Gedanken um Content, Hothouses, Production Days und so weiter. Das machen wir dann beim nächsten Podcast.
Sehr gut.
Ja?
Freunde, tausend Dank.
Danke. Danke dir.
Danke.